Wir haben in der Textlesung eine Geschichte gehört von zwei Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Das wird auch der Predigttext heute sein. Einige kennen die Geschichte und wir wissen auch, wie sie ausgeht. Wir haben sie ja gerade gehört. Es geht ja gut aus. Aber lasst uns gemeinsam noch einmal uns in diese Person hineinversetzen. Mein Name ist Kleopas. Ihr kennt mich nicht, denn von mir steht sonst nichts in der Bibel. Das ist die einzige Passage, wo ich vorkomme. Deswegen kann ich euch auch gerade nicht sagen, woher ich sonst so komme, was ich so mache. Ihr wisst nicht viel über mich. Ihr wisst nur eins. Ich war eine Zeit mit Jesus unterwegs. Ich kann dir noch nicht einmal sagen, wie lang. Zumindest maximal 3 Jahre. Maximal 3 Jahre war ich mit Jesus unterwegs. Auf jeden Fall eine lange Zeit bin ich ihm hinterhergelaufen, hinterhergerannt, habe ihm zugehört. Ich, Kleopas, ich musste ziemlich viel aufgeben. Das war nicht einfach so, dass ich für 2-3 Stunden in der Woche mich irgendwo hingesetzt habe und zugehört habe, sondern ich musste richtig viel aufgeben. Mein Leben musste ich hinter mich lassen. Aber ich habe es gern gemacht. Warum? Weil ich diesen Jesus gesehen habe, wie er krasse Wunder tut. Wie er auf eine Art und Weise spricht, die so unwiderstehlich ist. Ich habe ihm gerne meine Ohren geliehen. Gleich beide. Mir hat es gefallen, wenn die Menschen zugehört haben. Ich habe es auch gern gemacht. Ich habe die Nähe zu Jesus genossen. Denn er hat eine Aura gehabt, die unvergleichlich ist. Etwas war besonders an ihm. Etwas war einzigartig. Und diese Einzigartigkeit von Jesus, das ist nicht nur hohles Geschwätz. Das war erfahrbar. Das war erlebbar. Selbst diejenigen, die nichts mit ihm zu tun haben wollten, weil sie zu stolz waren, haben heimlich sich zugeflüstert, dass das doch ein sehr außergewöhnlicher Mann ist. Aber jetzt befinde ich mich auf dem Weg mit meinem Kumpel. Der hat das Gleiche gemacht wie ich. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Das kann ich dir gar nicht sagen. Aber irgendwie scheinen wir was falsch verstanden zu haben. Irgendwie geht gerade alles den Bach runter. Es hat doch so gut begonnen. Aber jetzt ist kein Jesus mehr hier. Er geht nicht mehr mit mir mit. Wir sind alleine. Wir haben alles aufgegeben. Wo ist er? Seine Faszination, wie er gesprochen hat, über Dinge, die zu hoch für unseren Verstand waren. Aber irgendwas von Ewigkeit und Freude, Reich Gottes, davon hat er immer wieder gesprochen. Reich Gottes, ja, ja, das haben wir erhofft. Danach haben wir uns gesehnt. Ich dachte, Jesus sei ein politischer Aktivist gewesen, der jetzt hier alles aufmischt. Habt ihr ja im Text gehört. Wir dachten, er würde endlich dieses Israel, wo ich lebe, damit habt ihr überhaupt nichts zu tun, das ist ziemlich weit weg für euch. Aber wir sind schon seit Jahren ein besetztes Land. Und das ist nicht so cool, besetzt zu sein und im Prinzip nicht die Rechte zu haben, die man eigentlich haben sollte als freier Bürger, wie ihr es hier in Deutschland genießt. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe mir gewünscht, dass dieser Jesus richtig aufräumt. Ich kann verstehen, dass er mit so einer Demutsleier kam und mit Liebe. Das hat auch irgendwie was. Aber wohin hat es ihn gebracht? Liebe ist schön und gut. Demut ist auch nicht schlecht. Aber der Typ hätte vielleicht doch ganz zum Schluss nochmal andere Mittel wählen sollen. Der Petrus, den kenne ich auch ganz gut. Der hat auch immer eine große Klappe. Der hat sogar ein Schwert dabei gehabt. Hätte er doch einfach Jesus geben können. Aber Jesus sagte, nee, steck das Schwert weg. Verstehe ich nicht. Wie ich mich fühle? Ja, wenn ich zum Arzt gehen würde, der würde zu mir sagen, Kleopas, Herr Kleopas, Sie leiden unter Depressionen. Ich habe nicht gerade ein kurzes Down, mir geht es richtig schlecht. Hey, ich habe alles verloren. Alles, wofür ich gelebt habe, alles, was ich investiert habe, weg ist es. Mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ich zweifle nicht, nee. Ich bin depressiv. Ich habe überhaupt gar keinen Glauben mehr an diesen Mann. Ist mir schon klar, das Grab ist leer. Das haben einige von uns gesehen. Und ein paar olle Frauen kamen dann noch an. Aber in unserer Zeit, wir achten nicht so auf Frauen. Frauen haben nichts zu sagen. Wenn die was sagen, es ist erst wahr, wenn ein Mann kommt und sagt, dass es wahr ist. Warum sollte Jesus sich also zu Frauen als allererstes wenden und sie sozusagen als Zeugen seiner angeblichen Auferstehung machen? Ist doch verrückt. Wer glaubt denn sowas, ja? Frauen. Und auch wenn ihr in den Bibeltext gehen würdet, dann würdet ihr ein paar Zeilen davor sehen, dass sie erzählt haben, Jesus ist auch verstanden, uns ist ein Engel begegnet. Ja, und auch wenn. Was hat das bitte schön mit mir zu tun? Jesus kann meinetwegen der ganzen Welt sich zeigen. Aber ich muss ihn sehen. Alles andere ist Secondhand-Glaube. Secondhand-Beziehung. Ich muss ihn sehen. Er muss in meine Lebenswirklichkeit kommen. Er muss in meinem Leben real werden. Da können Frauen und selbst ein Petrus noch so viel erzählen, wie sie wollen. Das ist so die Lebenswirklichkeit der Emmaus-Jünger, wo zwei Jünger sehr, sehr tief verletzt sind, sehr tief getroffen sind. Und ich merke immer mehr und mehr, je mehr ich hier predigen darf, merke ich immer mehr und mehr, wie Gottes Wort eine Botschaft der Seelsorge ist, wie Gott uns nahe kommt und uns auffangen möchte. Und das sehen wir auch in diesem Text. Auf den Flyern steht, die wir ausgeteilt haben, was wäre wenn? Was wäre wenn? Das ist eine Frage, die einen umtreiben kann. Man überlegt über Optionen, über Eventualitäten. Was könnte sein? Was wäre wenn? Und jeder von uns wird diesen Satz anders füllen, anders beenden. Was wäre, wenn? Ich denke über Möglichkeiten nach, vielleicht auch über Unmöglichkeiten. Wenn jemand sagt, was wäre, wenn? Dann spricht er gerade seine tiefsten Sehnsüchte aus, die verborgen sind in ihm. Man muss nur unterscheiden. Der eine sagt, was wäre, wenn? Und hat diese freudige Erwartung. Hey, was wäre, wenn das passiert? Aber dieser Satz kann auch anders gehen. Was wäre, wenn? Resignation, Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit. Es kann sich auch Enttäuschung breit machen bei so einem Satz. Was wäre, wenn? Wir feiern Ostern, für Christen das Fest der Freude, das Fest der Hoffnung. Leider ist es für viele kein Fest mehr der Freude und Hoffnung. Warum? Jesus muss ins Leben hineintreten. Es reicht nicht, dass der Pastor eine Begegnung mit Gott hat. Vielleicht noch die Gemeindeleitung, ja. Und vielleicht noch einzelne Mitglieder einer Gemeinde, einer Kirchengemeinde wie diese hier. Jeder von uns braucht diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus. Und wenn das nicht passiert, meine Lieben, ist Ostern nur ein schönes Familienfest. So schön das auch ist. Meine Eltern werden heute Abend uns besuchen kommen. Und ich freue mich tierisch drauf. Das ist eine Freude, die ist in Ordnung. Aber ich habe eine Freude, die ist noch viel tiefer. Ich wünsche mir, dass das rüberkommt. Ich möchte die Verse 13 und 14 lesen. Wie geht es den Jüngern? Also nachdem sie mitbekommen haben, dass Jesus angeblich auferstanden sei, das Grab leer ist und sein Tuch, in das er gewickelt wurde, da so rumliegt, zusammengelegt, ja, sein Tuch, heißt es folgendermaßen: Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Also bei aller Liebe, ja? Was machen die Jungs? Was machen die da gerade? Wo gehen sie hin? Sie gehen nach Emmaus. 2 Stunden Fußweg. Ungefähr 11 Kilometer sind sie weg von Jerusalem, dem Ort des Geschehens, wo Jesus gesagt hat, ich werde sterben und auferstehen. Und sie gehen einfach weg. Später werden wir erfahren, wenn wir weiterlesen würden, dass Jesus den Jüngern sagt, bleibt hier, der Heilige Geist wird kommen. Jesus ist noch nicht fertig, aber die Jünger sind es. Sie sind fertig. Sie haben abgeschlossen. Sie gehen 2 Stunden, 11 Kilometer weg von Jerusalem. 11 Kilometer zu weit. Sie hätten bleiben sollen. Sie hatten keinen Auftrag bekommen, zu gehen. Und da merkt ihr, was für eine Stimmung im Jüngerkreis los war. Es waren schon wenige, weil alle gesagt haben, ey, den haben sie jetzt gekreuzigt, wie lange wird es dauern mit uns? Und dann löst sich das so langsam auf. Und dann sprechen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Aus der Geschichte sehen wir, dass sie nicht mit einer freudigen Erwartung sprechen, sondern ziemlich resigniert. Das war's jetzt wohl. Und es scheint, wenn sie so sprechen, als wenn es nur noch eine blasse Erinnerung ist an eine längst vergangene Zeit. Aber nicht, als wenn etwas ganz aktuell, ganz frisch ist. Ja, sie fragen sich, was wäre, wenn? Ihre Antwort, ja, schön wäre es. Schön wäre es gewesen. Diese Frage ist nicht immer hoffnungsvoll. Und sie sagen sich, jetzt wissen wir es besser. Wir haben gedacht, ja. Wir haben vertraut. Wir haben kindlich vertraut. Aber jetzt merken wir, dass es nicht kindlich war, sondern kindisch. Ein großer Unterschied. Diese kindische Hoffnung legen wir mal beiseite. Wenn wir solche Enttäuschungen erleben, wie reagieren wir dann? Schaut, wir haben hier die Emmaus-Jünger. Wie reagieren sie? Wir erfahren in den Versen 22 bis 24, dass es heißt, sie sprechen zu Jesus, einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Hier gibt es doch Hinweise. Ja, die Enttäuschung ist sehr groß, dass Jesus gerade gestorben ist, vor 3 Tagen. Aber das Grab ist leer. Die Leinen liegen da so zusammengelegt rum. Ja, welche Leiche hat denn Zeit aufzustehen und seine Klamotten noch sauber hinzulegen? Hallo? Die Jünger hätten nachforschen müssen. Sie hätten dem hinterhergehen müssen. Und sich vielleicht überlegen, hat Jesus nicht vielleicht etwas gesagt? Was ist noch in uns in Erinnerung? Er hat doch gerade zum Ende hin immer wieder davon erzählt, dass er irgendwie sterben muss. Und irgendwas war auch mit ein paar Tagen danach. Jesus hat ihnen Hinweise gegeben. Und diese Auferstehung ist so sonderbar, dieses Ereignis. Es sind Hinweise, warum gehen sie nicht hinterher? Vorhin wurde es angedeutet, meine Frau und ich waren eine Woche lang in der Schweiz auf einer Skifreizeit, nicht zum Urlaub machen, nicht primär. Ich war als Prediger eingeladen, um unter Jugendlichen halt von Jesus zu erzählen. Und jeden Abend habe ich Inputs gegeben und ich hatte einige Gespräche mit einigen Teenies und die waren sehr, sehr interessant. Und ich habe oft die Frage gehört, ich möchte gerne ein Zeichen. Ich möchte gerne wirklich wissen, dass es wahr ist. Dann frage ich, warum? Warum willst du es wissen? Das wäre so ein schöner Gedanke. Dass du mit Jesus, das hört sich alles so toll an. Aber ich habe kein Zeichen, ich weiß nicht, dass es wahr ist. Wie kann ich das wissen? Dann habe ich einfach gefragt, willst du es wirklich wissen? Ja. Und was hast du bislang dafür getan? Wenn mir was unter den Nägeln brennt, dann höre ich nicht auf, bis ich es weiß. Das sind ganz liebe Teenies. Und ich verstehe, was ihnen auf dem Herzen brennt. Aber noch brennt es nicht unter den Fingernägeln. Es ist so ein Emmaus-Jünger-Stil, der einfach dahin geht, ach, wäre schön. Aber wenn wir Enttäuschung erleben und diese Teenies waren enttäuscht, ich weiß nichts von Gott, du erzählst das alles so und das hört sich alles so gut an, aber ich habe das nicht. Was erwartet man? Jesus erwartet von den Emmaus-Jüngern, hey, schaut nach, geht hin. Einem Petrus hat es unter den Nägeln gebrannt. Als er das gehört hat, dass die Frauen das Grab leer gefunden hatten, in 0,0 war er da. Die Frage ist, nehmen wir Zeichen dieser Hoffnung, die Jesus sendet, nehmen wir die überhaupt noch wahr? Und wenn wir sie wahrnehmen, gehen wir ihnen hinterher oder schieben wir es beiseite und warten vielleicht auf etwas, was eigentlich schon längst da ist? Lasst mich weiterlesen, wie Jesus mit den Jüngern umgeht, obwohl es ihnen nicht wirklich unter den Fingernägeln brennt. 15 bis 19 lese ich. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Bleiben wir mal hier stehen. Ich finde Jesus total klasse. Die beiden, die forschen nicht nach den Informationen, die Gott streut. Jesus geht hinterher. Er schließt sich ihnen an. Es ist nur ein kleiner Funken, der da ist. Glaube, der ist verloren, aber sie sprechen noch darüber. Anscheinend gibt es noch eine Art Brocken, den Jesus auffängt und mit auf den Weg geht. In die falsche Richtung, Freunde. Jesus geht 2 Stunden lang mit seinen Freunden in die falsche Richtung. Er muss diesen Weg mit ihnen gehen, damit am Ende die Umkehr stattfinden kann. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Und dann erzählt er von dem verlorenen Schaf. Und wie ein guter Hirte dem verlorenen Schaf nachläuft und es holt. Der Hirte muss in die falsche Richtung rennen. Nicht, weil er es will. Also nicht, weil er in die falsche Richtung laufen will, aber er will dieses Schaf holen. Und das macht Jesus. Jesus macht sich auf den Weg und geht in die falsche Richtung. Jesus, was er hier macht, ist für die Seelsorger unter uns, die so das ganz gern mal machen, gerne helfen. Wir finden hier ein tolles Beispiel, wie man Seelsorge machen kann, wie man Menschen helfen kann. Worüber redet ihr denn? Ja, weißt du denn von nichts? Dann fragt er, eigentlich fragt er nur ein Wort, hier ist es so ein bisschen ausgeweitet, was? Was? Was ist geschehen? Und viele wollen hier in diesen Text hineinlesen, ja, Jesus, der war wohl nicht so ganz helle nach seiner Auferstehung oder er wusste halt nichts alles. Jesus ist nicht unwissend. Jesus ist einfach nur ein super genialer Seelsorger. Denn die Kunst ist, die richtigen Fragen zu stellen. Und Jesus stellt oft Fragen. Vielleicht können wir das mal machen in den nächsten Monaten, eine Predigtserie über die Fragen, die Jesus so an die Menschheit hatte. Es ist sehr interessant. Jesus stellt öfter Fragen. Aber nicht, weil er irgendwie einen Wissensmangel hätte. Seine Fragen sind immer zielorientiert, zielführend. Er verfolgt immer ein Ziel, wenn er eine Frage stellt. Er weiß es schon. Aber er möchte in seinem Gegenüber etwas bewirken. Denn indem er diese Frage stellt, fordert er sein Gegenüber heraus. Bezieh Stellung. Sprich aus, was in dir ist. Denn das, was dann kommt, wird Auswirkungen haben auf dich und wird Auswirkungen haben in dir. Indem Jesus eine Frage stellt, entlockt er diesem Kleopas eine Erklärung über den genauen Zustand seines Herzens. Wie steht es um dich? Bist du voller Erwartungen oder hast du das Handtuch schon längst geworfen? Rede offen über deine Enttäuschungen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Satz. Wir sind nicht hier in einer Kirchengemeinde, weil bei uns alles so funktioniert und weil Jesus sich nur für diejenigen interessiert, bei denen alles klappt. Jesus fordert diese Jünger heraus, ich möchte eure Enttäuschungen erfahren. Ich möchte wissen, wo es bei euch hapert. Ich habe ein Anliegen dafür. Ich habe ein Herz dafür, das zu hören. Ich habe keine Zweifel. Jesus hat keine Zweifel. Aber ich sehe, dass ihr Zweifel habt. Und ich habe wirklich Interesse. Er fordert sie heraus, ihre Lage ehrlich einzuschätzen. Und das sollen sie aussprechen. Sie blieben traurig stehen und mussten dann reden. Wir müssen manchmal vor Gott, manchmal auch vor Menschen, unsere Verletzungen, unsere Enttäuschungen aussprechen. Denn wenn wir erst, was in uns abgeht, was in uns passiert, in Worte fassen, aussprechen, dann stellen wir es, dann geben wir dem Ganzen eine Präsenz und werden uns bewusst, wo stehen wir gerade. Und du wirst ganz, ganz schwer Veränderungen erfahren in deinem Leben, wenn du nicht deine aktuelle Situation analysierst und festhalten kannst. Du musst dem Kind einen Namen geben. Nicht irgendeinen, du musst schon auf den Punkt kommen. Und Jesus hilft den Jüngern dabei, stellt die richtige Frage, um zu der Wurzel zu kommen, die Jünger dann selber auch anpacken können. Das ist es. Das ist, was unser Problem ist. Und erst dann kann eine Neuorientierung stattfinden. Was antworten sie ihm? Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Man könnte meinen, dass diese Jünger ein sehr, sehr hohes Bild von Jesus haben. Jesus von Nazareth. Mächtig im Wirken und im Wort. Ein Prophet. Meine Lieben, das ist Das ist jetzt nichts Besonderes. Jesus so zu betiteln, das hat jeder gewusst. Dass er mächtig war, hat jeder gesehen. Dass er ein Prophet war, das kann absolut niemand leugnen. Dass er Dinge vorausgesagt hat, die später eingetroffen sind. Dass er das Verborgene im Herzen eines Menschen lesen kann. Ihre Erwartungen wurden enttäuscht, weil sie ein falsches Bild von Jesus hatten. Eigentlich müsste dieser Satz heißen, ja, Jesus von Nazareth, sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk, ja, das war nicht so viel. Er war nur ein mächtiger Prophet. Jesus hat nie gesagt, er ist nur ein mächtiger Prophet. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist der Messias. Derjenige, der seit Jahrtausenden immer wieder angekündigt wird. Leute, bereitet euch vor, da kommt jemand. Das ist nicht ein Prophet, das ist der, den wir brauchen. Der die Welt retten kann. Das ist Jesus. Er ist nicht einfach nur Jesus von Nazareth. Einige Kapitel vorher war Petrus schon so weit zu sagen, Jesus, du bist der Christus. Griechisch Christus, hebräisch Messias, deutsch der Gesalbte, der Auserkorene von Gott. Das war sozusagen die Spitze. Du bist der Christus. Wo sind wir jetzt angekommen? Jesus von Nazareth. Einfach nur ein Mensch? Wer ist Jesus für dich? Wie redest du von Jesus? Welche Rolle nimmt er in deinem Leben ein? Ist er ein Mensch, der ja schon ganz interessant gelebt hat? Und ja, einige Sachen hat er auch ganz nett gesagt. Die Bergpredigt kann man hier und da würde ich vielleicht was abschneiden. Aber ansonsten ist ganz okay. Jesus möchte nicht dein Prophet sein. Jesus möchte dein Herr und König sein. Weil er weiß, dass es dir gut tun wird. Und dann sagen sie, heute ist außerdem schon der dritte Tag. Es ist so krass, dass sie am dritten Tag gehen. Dort, wo es richtig spannend wird. Dort, wo es richtig losgeht, da gehen sie. Sie haben überhaupt gar kein Gespür, die Zeichen der Zeit zu deuten. Der dritte Tag. Und sie gehen. Vielleicht hatten sie noch eine dunkle Erinnerung an die Worte Jesu. Aber die Bedeutung von Jesu Worten haben sie nie verinnerlicht. Haben sie nie in der Tiefe verstanden. Jesus sagt später in Vers 25, ihr glaubt nicht an alles, was die Propheten gesagt haben. Und das ist der Schlüssel, an alles. Die Jünger haben an vieles geglaubt, aber nicht an alles. Und darauf kommt es an. Es kommt nicht darauf an, hier von sich eine Scheibe abzuschneiden und sich das dann passend zu machen, sondern alles zu nehmen, was Gott eingibt. Und letztlich sagen sie, wir hatten gehofft. Nicht wir hoffen oder wir ahnen. Wir hatten gehofft. Das war einmal. Wir haben abgeschlossen. Und für mich ist das größte Problem hier für diese zwei Jünger, dass die in ihrer Traurigkeit richtig gefangen sind. Sie haben keine Freiheit in sich, den zu sehen, der neben ihnen steht und die Hoffnung in Person ist. Wie traurig ist das? Da steht Jesus daneben, die Hoffnung der Welt, das Licht der Welt. Und zwei Jünger neben ihm schauen traurig drein. Die sind richtig gefangen in ihrer Traurigkeit und so kann uns das auch gehen. Selbst hier heute Ostern. Lass dich nicht von deiner Traurigkeit, von deiner Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit in einigen menschlichen Bereichen, die du hast, Lebensbereichen, lass dich davon nicht gefangen nehmen. Nenn sie beim Namen. Tu sie nicht einfach weg. Jesus möchte sie hören. Aber lass dich davon nicht gefangen nehmen. Schau auf die Hoffnung, die vor deinen Augen gemalt ist. Jesus löst das Problem in Vers 25 bis 27. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Ey, ich wäre so gern dabei gewesen. Wie Jesus durch die ganze Schrift reitet, ja? Ah, das ist echt ein Genuss. Ich glaube, in diesen 2 Stunden haben die Jünger mehr gelernt als sonst in ihrem Leben. Ihr Unverständigen, sagt er. Das sagt er vielleicht auch heute zu dir. Du Unverständiger. Aber Vorsicht. Dieses Wort beinhaltet keine Verachtung. Das ist ganz interessant. Das griechische Wort beinhaltet keine Verachtung gegenüber der Person, zu der ich das gerade sage. Dieses Wort soll dir einen Mangel aufzeigen. Einen Mangel an Überlegung und Nachdenken. Keine Abwertung. Und das ist das, was Jesus hier tut. Das finde ich so grandios. Er wertet nicht ab. Er verurteilt sie nicht. Er zeigt nur ganz klar auf, was Tango ist. Er will ihnen helfen. Er will sie nicht fertig machen. Wenn du heute hier sitzt und denkst, oh ja, ich bin unverständlich, Jesus verurteilt dich nicht. Er zeigt auf einen Mangel. Denk nach. Denk mit mir mal mit. Geh mit mir mal diesen Weg. Ich will dir was erklären. Und dann sagt er, euer Herz ist zu träge. Und dann geht er die ganze Schrift mit ihnen durch. Und am Ende der Geschichte, in Vers 32, da ist dieser berühmte Satz: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns sprach? Ich finde so wunderbar, wie Jesus sagt: Euer Herz ist träge noch. Und am Ende, das Herz brennt. Wie hat er das gemacht? Vielleicht denkst du, ich habe überhaupt nichts mit dieser Lebenswirklichkeit der Emmaus-Jünger zu tun. Meine Hoffnung hat sowas von gar nichts mit Jesus zu tun. Meine Wünsche, meine Sehnsüchte, hat überhaupt nichts mit diesem Kreuz zu tun und auch nichts mit einem leeren Grab. Ich habe einfach Sehnsüchte und damit muss ich selber fertig werden. Aber ich möchte dir sagen, das stimmt nicht. Jesus möchte Hoffnung geben in der Hoffnungslosigkeit. Nur Gott kann Hoffnung geben, die bleibt, die hält, die nicht enttäuscht wird. Jesus kann dein Gebet hören. Und Jesus kann es hören, warum? Weil er gestorben ist und auferstanden ist. Und nur, weil er diese Verbindung zu Gott wiederhergestellt hat, kann er dein Anliegen nehmen und sofort zum Vater schmeißen. Vielleicht denkst du, meine Sehnsüchte haben mit Gott nichts zu tun. Das stimmt nicht. Gottes größtes Ziel ist, dass wir Freude haben. Dass wir Menschen sind, die sich freuen an Gott und an der Schöpfung. Egal, welches Anliegen du hast. Jesus ist die richtige Adresse. Jesus möchte mit dir gehen und möchte dich auffangen und sagen, sag mir deine Not. Du denkst, es hat nichts mit mir zu tun. Doch, ich kann dir die Freude geben, die du brauchst, auch wenn du noch nicht siehst, dass du mich brauchst. Die Jünger haben das nämlich auch vergessen und Jesus musste ihnen hinterherrennen. Jegliches Eingreifen Gottes in unserem Leben steht in diesem Zusammenhang mit dieser Begegnung der Emmaus-Jünger. Tod und Auferstehung sind für uns Dreh- und Angelpunkt für unsere Erwartungen, Sehnsüchte. Paulus schreibt in Epheser im Epheserbrief. Weil Jesus Christus sein Blut für euch vergossen hat, weil er gestorben ist, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott. Stattdessen habt ihr das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Und das erleben gerade die Emmaus-Jünger. Ganz nah ist dieser Auferstandene. Deswegen dürfen sie Hoffnung schöpfen. Deswegen brennt ihr Herz, weil sie sehen, er lebt. Er erklärt uns gerade, was es mit Jesus eigentlich auf sich hat. Ich möchte noch auf einen letzten Punkt eingehen. Vers 28 bis 29. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Was macht Jesus hier? Spielt er mit ihnen? Jesus erachtet es für gut, unsere Erwartungshaltung auf die Probe zu stellen. Er beschenkt uns nicht immer sofort, ungebeten und unerbeten. Er hält seine Geschenke für uns auch manchmal zurück. Warum? Jesus schätzt es nämlich außerordentlich, wenn wir auf einer guten Weise aufdringlich sind. Er liebt es, unsere Bedürfnisse und Wünsche in uns zu wecken, ein Brennen in uns auszulösen. Er freut sich daran, wenn wir mit unseren tiefsten Empfindungen und Hoffnungsbrocken zu ihm kommen. Jesus wartet. Jesus wartet auf dein aufrichtiges Gebet. Niemand von uns freut sich über Gleichgültigkeit. Jesus auch nicht. Jesus möchte in den Jüngern sehen, was ist es euch wert? Ich möchte, indem ich jetzt gehe, gebe ich euch die Chance, dass ihr merkt, was in euch ist. Dass ihr merkt, mit diesem Mann, mit dem müssen wir weiterreden. Der hat uns noch etwas zu sagen. Komm mit in unser Haus, bleib noch eine Nacht. Und dann versuchen sie irgendeinen Grund, hey, es ist ja schon Abend, komm. Hauptsache, du kommst mit. Gottes Wort fordert uns immer wieder dazu auf, voller Glauben zu erwarten, dass Gott unsere Gebete ernst nimmt. Gott weiß, was in unserem Herzen ist. Aber Gott stellt sich so, als wenn er weitergehen wollte. Er möchte unser Herz. Er möchte nicht einfach eiskalt abliefern. Er möchte uns mit Haut und Haar. Deswegen heißt es, drei Verse aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Das sind keine Spielchen von Gott. Gott demonstriert hier sein innerstes Wesen. Er hat uns zu seinem Ebenbild erschaffen. Er ist ein Beziehungswesen. Das ist zutiefst sein Charakter. Er sieht eine Persönlichkeit. Du bist eine Persönlichkeit. Du bist nicht eine Nummer, die in einer Behörde einfach nochmal einen Monat Kindergeld kriegt. Du bist eine Persönlichkeit. Mit Sehnsucht, mit Wünschen, mit Bedürfnissen. Gott auch. Gott hat auch Sehnsüchte. Gott hat auch Bedürfnisse. Und sein Bedürfnis ist, zu dir zu kommen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Das beschreibt Gottes Wesen zutiefst. Und deswegen erkennen wir, wie Gott wirklich ist. Er möchte, dass wir mit ihm sprechen, dass wir ihn anflehen, dass wir auf unseren Knien liegen, nicht weil er mit uns spielt. Er möchte ehrliche Beziehungen zu uns führen. Er möchte sehen, dass du es ernst meinst. Und wenn du nach einem Zeichen suchst von Gott, aber nach Emmaus gehst, dann wird es nichts. Weil Gott Beziehung will. Das umschreibt Gottes Wesen zutiefst. Und diese Eigenschaft hat er den Menschen verliehen. Wir sind darauf ausgelegt, in Beziehung zu ihm zu leben. Und das versucht er, indem er so tut, als wenn er weitergehen würde. Lass Jesus nicht ziehen. Lass ihn nicht vorübergehen. Wenn du merkst, heute, da ist so eine kleine Flamme, die lodert. Da ist so ein kleines Brennen. Ich weiß nicht genau was. Alles verstehe ich auch noch nicht ganz genau. Dann kannst du sagen, komm in mein Haus. Komm zu mir ins Haus. Ich will mehr hören. Und dann wird etwas passieren. In der Geschichte sehen wir, wie Jesus ganz konkret handelt, sodass die Jünger ihn auf einmal erkennen können. Jesus handelt verständlich, nachvollziehbar. So wie diese beiden Jünger es in dem Augenblick brauchten. Sie haben immer wieder mit Jesus zusammen gegessen. Das war so was Besonderes. Jesus geht in dieses Haus als Gast. Und in dieser Kultur nimmt nicht der Gast das Brot und bricht es. Jesus führt sich hier auf wie ein Herr, wie ein Hausvater. Und in dieser Handlung sehen sie auf einmal, er ist es. Wenn du auch noch nicht alles verstehst und ein Brennen in dir spürst, ruf Jesus in dein Haus. Er wird für dich nachvollziehbar handeln. Jesus geht mit dir mit. Er fragt dich. Er will deine Bedürfnisse erkundschaften. Er hört dir geduldig zu. So lange. Er will so lange, dass du sprichst, bis er an den Kern deiner Seele kommt. Diese ganze Hülle, das ist alles Beiwerk. Er möchte da ganz tief rein, in den Kern. Und wenn er dort angekommen ist, gibt er dir Weisung, klare Antworten, Freude, ein brennendes Herz. Und dann wirst du Zeichen sehen, die unverkennbar sind, die eine Klarheit haben, dass dir die Augen aufgehen. Warum war ich vorher so blind? Aber gepriesen sei der Herr, ich sehe ihn jetzt, wie er wirklich ist. Unverzüglich brachen die Jünger auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Jesus ist 2 Stunden mit ihnen gegangen. Auf den falschen Weg, in die falsche Richtung, um zu diesem Punkt zu kommen, dass sie ihn erkennen als lebendigen Gott. Um was dann zu tun? Unverzüglich aufzustehen und umzukehren. Das wünsche ich dir zutiefst, dass Ostern für dich dieses Fest wird, dass deine Augen geöffnet werden, den Auferstandenen sehen und du auf einmal einen Antrieb bekommst, in dieser Depression noch, auf einmal einen Antrieb bekommst und mit auferstehst und Kraft bekommst, umzukehren und einen neuen Weg zu gehen, dorthin, wo Jesus seine Jünger eigentlich haben möchte. Hoffnung war jetzt für die beiden Jünger nicht bloß eine Idee, sondern sie war völlig gewiss, denn der Herr ist auferstanden. Amen.